Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es ist zugegebenermaßen nicht besonders originell, jede Tagesthemensendung dieser Woche mit Donald Trump zu beginnen. Aber der 45. US-Präsident, der morgen exakt 4 Monate im Weißen Haus regiert, bringt selbiges nun mal verblüffend regelmäßig in Erklärungsnot. Trumps Abhörvorwürfe gegen Obama, Geheimabsprachen seines Teams mit Moskau, Einflussnahme auf die Justiz, Geheimnisverrat, ganz schön viele Vorwürfe für bisher 120 Amtstage. Vergleichbares hat das Weiße Haus in dieser Konstanz noch nicht erlebt. Aber dies ist ein Umstand, den Trump für sich gerne umdeutet. Er sei, Zitat, der größten Hexenjagd auf einen Politiker in der US-Geschichte ausgesetzt, teilte er heute mit. Einen Tag, nachdem das Justizministerium einen Sonderermittler in der Russland-Affäre bestellt hat. Aus Washington berichtet Jan-Philipp Burgert.
Auf diesen Mann blickt heute ganz Amerika, denn er könnte Präsident Trump gefährlich werden. Sonderermittler Robert Mueller. Von 2001 bis 2013 war er FBI-Direktor. Wegen seiner großen Erfahrung und Unabhängigkeit wird er parteiübergreifend respektiert. Jetzt soll er Schlüsselfiguren aus Trumps Wahlkampfteam ins Visier nehmen und brisante Fragen beantworten. Hat Trumps geschasster nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn mit Russland über Sanktionen gesprochen, noch bevor Trump als Präsident vereidigt war? Hat Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager Paul Manafort kompromittierende Zahlungen aus Russland erhalten? Haben russische Hacker E-Mails von Top-Demokraten gestohlen und auf WikiLeaks veröffentlicht, um Einfluss auf den Ausgang der US-Wahl zu nehmen? Und was wusste Trump selbst von all dem? Das Trump-unterstellte Justizministerium hatte sich lange gegen die Einsetzung eines Sonderermittlers gewehrt. Doch der Druck ist offenbar zu groß geworden, auch für Trumps Parteifreunde im Kongress. Es ist eine unabhängige Untersuchung und es geht darum, den Fakten zu folgen, wohin auch immer sie führen. Vorverurteilungen sind zu diesem Zeitpunkt unreif. Es ist ein Verfahren. Die Ernennung des Sonderermittlers sorgt auch bei vielen Demokraten für Beifall. Parteiübergreifend wird anerkannt, dass die Russen in unsere Wahlen eingegriffen haben. Ein FBI-Direktor wurde gefeuert. Wir haben einen Präsidenten, der möglicherweise geheime Informationen mit den Russen geteilt hat. Und ich glaube, viele in dieser Regierung verstehen, wie ernst das ist. Die einzige Person im Weißen Haus, die vielleicht nicht versteht, wie ernst es ist, ist der Präsident. Der Präsident selbst war von der Einsetzung des Sonderermittlers völlig überrascht worden. Zunächst lässt er schriftlich erklären, die Ermittlungen würden sicher zu dem Ergebnis kommen, dass es keine Absprachen zwischen seiner Kampagne und ausländischen Organisationen gab. Doch später bezeichnet er die Einsetzung des Sonderermittlers als größte Hexenjagd in der amerikanischen Geschichte. Viele seiner Anhänger scheinen das ähnlich zu sehen.
Ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr verhältnismäßig. Die republikanische und die demokratische Partei mögen Trump nicht und sie werden alles versuchen, um ihn zu stürzen. Die Kontroverse dieser Woche wirft die Frage auf, ob er etwas falsch gemacht hat oder nicht. Aber die Demokraten wollen irgendetwas finden, das ich bis jetzt noch nicht sehe.
Unabhängig vom Ergebnis gehen Experten davon aus, dass die Ermittlungen das Weiße Haus lähmen werden. Die Untersuchung wird Zeit kosten, mindestens ein paar Monate. Währenddessen wird es schwierig für das Weiße Haus, seine Agenda zu verfolgen. Die Mitarbeiter werden Anwälte anheuern müssen. Ständig schaut ihnen jemand über die Schulter. Und vor allem der Chef selbst wird sich daran gewöhnen müssen, dass ihm jetzt ständig jemand über die Schulter schaut.
Wir kommen nach Deutschland und zu besorgniserregenden Zahlen. Denn die rechtsextremen Gewalttaten bei uns sind massiv angestiegen. 2010 waren es noch 762 Taten und 2015 waren es schon 1408. Diese Zahl hat sich also binnen 5 Jahren beinahe verdoppelt. Und wenn wir uns anschauen, wo 2015 Rechtsextreme besonders viele Verbrechen verübten, dann entsteht ein ziemlich klares Bild. Pro 1 Million Einwohner gab es die meisten Gewalttaten in Mecklenburg-Vorpommern, 58,7, dann Brandenburg 51,9 und gefolgt von Sachsen 49,6. Zum Vergleich, in Westdeutschland gab es im Schnitt 10,5 Gewalttaten auf 1 Million Menschen. Es ist nach den Vorfällen in Heidenau, Freital oder Clausnitz im vergangenen Flüchtlingskrisenjahr also nicht nur eine gefühlte Wahrheit, dass sich beileibe nicht nur, aber im Vergleich doch die allermeisten rechtsextrem motivierten Taten im Osten Deutschlands ereignen. Nach dem Warum hat eine wissenschaftliche Studie gefragt und die Antworten fassen Robin Lautenbach und Paul Pietras zusammen.
Freital in Sachsen, diese Stadt ist berüchtigt. Im Frühjahr 2015 randalieren Rechtsextreme tagelang vor einer Flüchtlingsunterkunft. Später werden Anschläge verübt. Wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung steht eine Gruppe Freitaler vor Gericht. Doch dass Freital nun in einer Studie als besonders rechtsextrem herausgestellt wird, das finden viele hier unfair.
Also rechtsextrem finde ich das hier eigentlich nie. Die sagen bloß ihre Meinung. So, wenn das denn ihre Meinung ist, dann ist das so.
Dass es natürlich hier Extremfälle gab und auch weiterhin geben wird, das ist normal. Aber ich denke mal, in anderen Bundesländern wird es genauso sein. Es wird halt bloß nicht so öffentlich ausgetragen.
Also hier gibt es schon viele, die fremdenfeindlich oder ausländerfeindlich sind. Ne? Aber ich finde, es artet jetzt nie aus. Also man merkt das auf den Straßen jetzt nicht, nur in Nachrichten.
Freital und zwei andere ostdeutsche Orte untersuchte die Studie. Rechtsextremismus gäbe es auch im Westen, er sei aber im Osten deutlich stärker, sagen die Verfasser, die alle aus dem Osten stammen.
Meine ganze Familie lebt noch in Sachsen, viele Freunde leben in Sachsen. Und glauben Sie mir, das hat manchmal wehgetan, das zu beobachten. Und es hat gleichzeitig aber auch geholfen, den Blick von außen so ein bisschen zu schärfen.
Als Ursachen für den Rechtsextremismus im Osten nennt die Studie diese Punkte. Die abgeschottete DDR-Gesellschaft machte anfällig für extreme Einstellungen. Durch die Verlusterfahrungen nach der Wende fühlten sich viele zurückgesetzt. Wichtig auch die Unterstützung durch Rechtsextremisten aus dem Westen. Das alles führt im Ergebnis zu einer Überhöhung des Deutschen in Abgrenzung zu allem Fremden. Die Gesellschaft sei nicht hilflos gegen die Extremisten, sagen die Autoren. Bürger und Politiker vor Ort müssten sich engagieren. Nur CDU-Politiker in Sachsen seien da zu passiv.
Es gibt im sächsischen Diskurs, im sächsischen politischen Diskurs, eine sehr starke Neigung dazu, Konflikte ein Stück weit wegzudrücken. Und der Konflikt mit dem Rechtsextremismus ist ein ganz starker davon. Und teilweise Konflikte eben dadurch zu entpolitisieren, indem man auf einen spezifischen sächsischen Stolz setzt. Einen sächsischen Stolz, der auch sehr rein ist, sehr sauber ist, moralisch in Ordnung ist.
Der sächsische Ministerpräsident lässt das nicht gelten.
Ich bin auch der Auffassung, dass es nicht nur in Sachsen, sondern auch in anderen Teilen, nicht nur Ostdeutschland, sondern auch in anderen Teilen Deutschlands auch rechtsextremistische Erscheinungen gibt.
Allerdings, ob Freital oder das Land Sachsen insgesamt, den Makel des Rechtsextremismus werden sie so schnell nicht loswerden.
Und darüber lohnt es sich zu reden, und zwar mit der Frau, die diese Studie in Auftrag gegeben hat. Iris Gleike ist die Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Länder. Guten Abend, Frau Gleike.
Guten Abend, Frau Mioska.
Frau Gleike, Sie haben sich bereits den ersten Ärger eingehandelt. Die sächsische CDU wirft Ihnen vor, den Osten pauschal zu verurteilen und fordert Sie auf, Ihre Arbeit richtig zu machen. Was entgegnen Sie?
Ja, das ist Unsinn. Ich mache meine Arbeit, denn ich zeige auf, welche Probleme in Ostdeutschland sind. Bin ja nicht dazu da, rosa-rote Brillen zu verteilen. Und die Zahlen sind eindeutig. Wir haben in Ostdeutschland ein Problem mit rechtsextremen Gewalttaten. Die Hälfte der gezählten Gewalttaten wird in Ostdeutschland verübt, obwohl wir nur 20% der Bevölkerung stellen. Das muss man benennen, um das Problem überhaupt lösen zu können. Und insofern kann ich zu den sächsischen CDU-Reaktionen nur sagen, die sächsische CDU hat offensichtlich nichts dazu gelernt. Oder sie sagt es wieder besseren Wissens und das wäre fast noch schlimmer.
Das Ganze hat ja auch eine Vorgeschichte. Die Studienmacher haben ja mit allen Landesregierungen sprechen können, nur die in Sachsen hat sich geweigert. Wie erklären Sie sich das?
Nun, das ist ein falsch verstandener Sorge vor Stigmatisierung. Niemand will Sachsen-Bashing oder Ost-Bashing betreiben. Darum geht es nicht. Es gibt auch nicht den Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Das macht die Studie sehr klar deutlich. Aber es gibt begünstigende Faktoren. Und die muss man kennen, damit man sich des Problems überhaupt stellen kann. Zum Beispiel geht es da auch darum, dass es eben nicht nur einen Ost-West-Unterschied gibt, sondern auch einen Unterschied zwischen Zentren und Regionen. Regionen oder Stadtteilen, die sich abgehängt fühlen.
Viele der Probleme sind laut Studie im Osten historisch begründet, fest verwurzelt, im Aufwachsen nämlich in einer geschlossenen DDR-Gesellschaft. Wie kommt man gegen so eine Vorgeschichte an?
Nun, ich glaube, dass, wenn man sich das genau anschaut, es überall, wo es Diktaturen gab, immer dann auch mühselig war, Demokratien aufzubauen und so diese innere Stabilität auch von Demokratien zu haben. Aber deshalb muss man sich auseinandersetzen. Nur, ich wehre mich auch dagegen, so zu tun, als ob alles nur aus DDR-Zeiten resultieren würde. Da kommen natürlich auch die Erfahrungen der Menschen nach der Wende mit der Deindustrialisierung, mit der Massenarbeitslosigkeit dazu. Das alles rechtfertigt nichts, aber man muss es zur Kenntnis nehmen. Und es ist sehr deutlich geworden in der Studie, dass es vor allen Dingen darauf ankommt, wie die Akteure vor Ort reagieren, wie sie Gegenwehr organisieren, eben alle demokratischen Parteien mittun, die Kirchen, die Gewerkschaften, die Vereine vom Fußball bis zur Feuerwehr, aber, und das sage ich als Wirtschaftsstaatssekretärin auch dazu, auch die Unternehmerinnen und Unternehmer gehören dazu.
Frau Gleicke, Sie kommen ja selbst aus Thüringen. Empfinden Sie den Westen gelegentlich auch immer noch als arrogant?
Naja, es ist schon manchmal so, dass man das Gefühl hat, man muss sich erklären lassen, wie man mit Messer und Gabel isst. Ich habe solche Erfahrungen auch gemacht und viele Ostdeutsche haben die Erfahrung gemacht. Aber ich will keinen neuen, so eine neue Diskussion um Ossi, Wessi, sondern mir geht es darum, dass wir Problembeschreibungen haben, die unser ganzes Land betrifft. Wir wollen ja als ganzes Land ein weltoffenes Land sein. Wir ringen um ausländische Fachkräfte. Wir wollen Investoren hier bei uns haben. Es gibt jede Menge ausländische Studierende. Und deshalb, das, worüber wir reden, das ist die Zukunft unserer Kinder. Darum geht's mir an der Stelle. Und die sind ja nun glücklicherweise alle gar nicht mehr in der Kategorie Ossi-Wessi einzuordnen, denn das sind ja meistens Wossis.
Danke, Iris Gleicke, die Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Länder. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Mioska.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Was sollen, was müssen wir schlussfolgern aus dieser Studie zum Rechtsextremismus in Ostdeutschland und was nicht? Dazu ein Kommentar von Florian Meßmann vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Uns droht ein gefährliches Missverständnis. Denn Ostdeutschland als fremdenfeindlich und rechtsextrem anzuprangern, geht an der Realität vorbei. Millionen Ostdeutsche haben seit dem Zusammenbruch der DDR eine beeindruckende Leistung vollbracht. Sie haben es geschafft, sich in der bisher unbekannten Welt des Kapitalismus zurechtzufinden. Eine Welt, die weniger soziale Sicherheit und weniger Gemeinschaft als bisher bot. Eine Welt, die stattdessen auf die Stärke des Einzelnen im Konkurrenzkampf setzte. Millionen ostdeutsche Frauen und Männer haben mutig ihre Chancen ergriffen und dabei eine Veränderungsbereitschaft und Flexibilität bewiesen, von der Teile der westdeutschen Gesellschaft bis heute weit entfernt sind. Und doch gibt es Unterschiede. Anders als im Westen fehlt bis heute vielen Menschen im Osten die langjährige Erfahrung im Zusammenleben mit Fremden. Dazu kommt, Polizei und Politik treten Extremisten und ihren Parolen im Osten immer wieder zu unentschlossen und zu spät entgegen. Gegen Extremismus und Gewalt hilft nur eine starke Zivilgesellschaft mit vielen Stimmen. Dafür braucht es Geld, politische Bildung und vor allem viel Geduld. Da haben die Forscher recht. Dafür braucht es auch im Osten überall Politiker, die Rechtsextremismus und Gewalt nicht verharmlosen, sondern entschlossen bekämpfen. Auch das ist richtig. Nur Millionen Ostdeutsche mehr als 25 Jahre nach der Wende unter Generalverdacht zu stellen, das wäre ein gefährliches Missverständnis.
Florian Meßmann kommentierte. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat mehr globale Gerechtigkeit angemahnt. Der CSU-Politiker stellte heute im Bundestag seinen entwicklungspolitischen Bericht vor. Damit beginnen die Nachrichten mit Jens Riemer.
Müller sagte, es könne nicht sein, dass die Menschen in den Industrieländern ihrem Wohlstand auf dem Rücken der Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika frönten. Den Stellenwert der Entwicklungspolitik in Deutschland sieht Müller aber gestärkt. Die Opposition sprach dagegen von Lippenbekenntnissen und schweren Versäumnissen bei Handelsabkommen und Rüstungsexporten. Im Streit über die Stationierung von Bundeswehrtruppen in der Türkei droht Bundesaußenminister Gabriel nun auch mit dem Abzug von Soldaten aus dem NATO-Verband. Während seines Aufenthalts in Washington erklärte der SPD-Politiker, das Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete betreffe nicht nur die Bundeswehr in Schirlik, sondern auch Truppen im türkischen Konya. Dort sind unter deutscher Beteiligung Airbags Aufklärungsflugzeuge der NATO stationiert. Die Deutsche Bank will ihre früheren Manager zur Kasse bitten. Mehreren Ex-Vorständen sollen wegen der Skandale der vergangenen Jahre Boni vorenthalten werden. Entsprechende Pläne stellte der Aufsichtsrat heute auf der Hauptversammlung des DAX-Konzerns vor. Betroffen wären zum Beispiel die früheren Konzernchefs Ackermann, Jane und Fitschen. Mehr zur Hauptversammlung bei der Deutschen Bank jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Wie wird die Deutsche Bank wieder mehr Geld verdienen, wollten die Aktionäre wissen. Chef Cryan hatte wenig Antworten. In Zukunft solle die Deutsche Bank wieder deutscher werden, sich stärker auf den Heimatmarkt konzentrieren. Das war neu. Cryans Vorgänger verfolgten noch das Ziel einer globalen Deutschen Bank, die mit US-Großbanken mithalten kann. Aktionärsvertreter sprachen von einer verlorenen Dekade. Wegen Milliardenkosten für Rechtsskandale und zig Kapitalerhöhungen haben Anteilseigner seit 2007 rund 80% ihres Geldes verloren. Zuletzt hat sich die Aktie erholt. Neue Investoren gaben neue Milliarden. Sie wollen nun bei der künftigen Geschäftspolitik mitreden. Mit 10% ist der Mischkonzern HNA aus China größter Einzelaktionär. Zudem sind da das Emirat Katar und der US-Finanzgigant BlackRock. Zu dritt halten sie 22%. Mit 25% könnten sie Entscheidungen sogar blockieren. Ob die größere Konzentration aufs Deutschlandgeschäft mehr Gewinn bringt, wird die Zukunft zeigen. Die Eigentümer der Deutschen Bank waren auf jeden Fall noch nie so international.
Die Börsendaten unter dem Eindruck der politischen Turbulenzen in den USA gab der DAX in Frankfurt heute um 0,3% nach und schloss bei 12.590 Punkten. In New York ging der Dow Jones im Plus aus dem Handel bei 20.663 Punkten.
Für den Iran war der 16. Januar 2016 ein historischer Tag. Damals trat jenes Abkommen in Kraft, in dem der Iran akzeptierte, sein Atomprogramm drastisch einzuschränken. Im Gegenzug wurden jahrelange Sanktionen des Westens gegen den Iran aufgehoben. Und wenn man so will, begann an diesem 16. Januar 2016 auch der Wahlkampf für die morgige Präsidentschaftswahl. Hier der Moderator, Amtsinhaber Rouhani, der sich nicht zuletzt vom Atomabkommen eine Öffnung seines Landes versprach, dort die konservativen bis streng muslimischen Hardliner, die nun damit punkten, dass bei vielen Iranern vom erhofften Aufschwung nichts angekommen ist. Nathalie Amiri berichtet aus einem Land, das vor einer richtungsweisenden Wahl steht.
Wir sind im wohlhabenden Norden Teherans. Die 31-jährige Studentin Shabnam besucht eine Wahlkampfveranstaltung des als gemäßigt geltenden Präsidenten Rouhani. Sie will die Debatte der 6 Kandidaten, die live im Staatsfernsehen übertragen wird, ansehen, zusammen mit hunderten jungen Iranern, die auf Rouhanis Wiederwahl hoffen. Der Präsident verteidigt seine Politik der Öffnung. Seine konservativen Kritiker werfen ihm vor, er habe den Iran durch das Atomabkommen außenpolitisch geschwächt. Doch auch Rouhani greift an und stößt bei den jungen Iranern hier auf Begeisterung. Die konservativen Revolutionsgarden, so Rouhani, hätten sich während der Zeit der Sanktionen lukrative Aufträge gesichert. Um sein Atomabkommen zu sabotieren, hätten sie mit ihren Raketentests den Westen gereizt. Ihnen würde eine erneute Isolation nur Vorteile bringen. Doch viele der jungen Menschen hier wollen nicht in diese alten Zeiten zurück. Durch Rouhanis Diplomatie haben wir in den letzten 4 Jahren viel erreicht. Er musste erst einmal aufbauen in einem korrupten, runtergewirtschafteten Land. Ich glaube, wir sollten ihm vertrauen und noch 4 weitere Jahre zugestehen, ihn unterstützen, ihn wählen, damit er seine Ziele erreichen kann. Ich denke, das ist für den Iran die einzige richtige Option. Alle hatten gehofft, Rouhanis Politik führe nach dem Ende der Sanktionen endlich zu wirtschaftlichem Aufschwung. Doch Wachstum bringt bislang vor allem das Öl- und Gasgeschäft, dringend benötigte Investitionen aus Europa in die marode iranische Industrie bleiben bislang aus. Und so stagniert die Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit ist weiter hoch, fast ein Drittel der Jugend hat nach Angaben des IWF keine Arbeit. Auch für die ärmeren Bevölkerungsteile hat sich wenig verbessert. Sie tendieren ohnehin zu den konservativ-religiösen, sind mit Rouhanis Politik der Öffnung nicht einverstanden. Auf dem Weg zu einer Wahlveranstaltung erklären sie uns, warum sie Ibrahim Raisi unterstützen, den schärfsten politischen Rivalen des amtierenden Präsidenten. Raisi verteidigt unsere islamischen Richtlinien, den Schleier, die Märtyrer. Raisi will die islamische Revolution aufrechterhalten. Wir haben jahrelang dafür gekämpft, dass wir die Säulen der islamischen Republik bewahren. Der ultrakonservative Kleriker, der mitverantwortlich sein soll an Massenhinrichtungen von Oppositionellen in den 80er Jahren, verspricht seinen Anhängern, dass er den schädlichen Einfluss aus dem Westen unterbinden wird. Er steht für eine Politik der Konfrontation mit dem Westen. Zurück zu Shabnam. Die Studentin hat Angst, dass die Konservativen morgen gewinnen, weil viele junge Iraner aus Enttäuschung nicht zur Wahl gehen könnten. Für mich persönlich ist es nie eine Option gewesen, nicht wählen zu gehen. In der Islamischen Republik ist es wichtig, zumindest hier unsere Stimme abzugeben, so an der Politik zumindest ein bisschen mitzuwirken. Doch auch sie hat einen großen Wunsch. Sie fordert wie tausende junge Iraner hier mehr Freiheiten. Bisher hat es Rouhani nicht geschafft, dieses Wahlversprechen, das er bereits vor 4 Jahren gab, einzulösen. Nun verspricht er noch einmal, sollte er morgen wiedergewählt werden, wird er ihnen die erhofften Reformen liefern.
Und wir machen weiter mit einer Nachricht vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Immer mehr Kinder und Jugendliche weltweit sind auf der Flucht ohne ihre Eltern. Noch einmal Jens Riewer.
Laut UNICEF hat sich die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge seit 2010 verfünffacht. Im vergangenen Jahr waren mehr als 90% aller Kinder und Jugendlichen, die über das Mittelmeer nach Italien flohen, allein unterwegs. Nach UNICEF-Angaben sind sie dabei oftmals traumatischen Erlebnissen wie Prostitution ausgesetzt. Hilfsorganisationen zufolge zeigt sich in den neuesten Zahlen das ganze Ausmaß weltweiter Fluchtkatastrophen. Im griechischen Parlament findet am späten Abend die Abstimmung über ein neues Sparpaket statt. Geplant sind Rentenkürzungen und Steuererhöhungen. Das Sparpaket ist Voraussetzung für weitere Finanzhilfen der internationalen Gläubiger. Bei Protesten gegen die Maßnahmen vor dem Parlamentsgebäude kam es unterdessen zu Ausschreitungen. Randalierer schleuderten Böller und Brandflaschen auf Polizisten. Diese setzten Tränengas und Blendgranaten ein. In Brasilien gerät Präsident Temer wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck. Das oberste Bundesgericht des Landes hat Ermittlungen gegen das Staatsoberhaupt genehmigt. Medienberichten zufolge wird Temer vorgeworfen, er habe Schweigegeldzahlungen an den inhaftierten Ex-Parlamentspräsidenten Cunha gebilligt. Danach sollen den Ermittlungsbehörden Tonbandaufnahmen vorliegen, die Anschuldigungen belegen. Temer lehnte einen Rücktritt ab und erklärte, er werde seine Unschuld beweisen. Am New Yorker Times Square ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurde nach Angaben der Feuerwehr ein Mensch getötet, 22 wurden verletzt. Der Fahrer des Wagens wurde festgenommen. Laut New Yorker Polizei war er in der Vergangenheit schon 2-mal wegen Trunkenheit am Steuer auffällig geworden. Es gebe keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.
Wir sehen das Ende der Welt. Die Insel St. Helena im Südatlantik. Ein recht karges Eiland, oft windig, selten wärmer als 19 Grad. Hierhin verirrt sich praktisch niemand. Auf St. Helena wird man geboren oder dorthin verbannt, wie einst Frankreichs geschasster Kaiser Napoleon. Der starb 1821 auf diesem Felsen im Meer, der in etwa die Größe meiner Heimatstadt Peine hat. Die Wege sind kurz. Jeder der 4000 Einwohner kennt jeden. Ein Handynetz gibt es erst seit 2 Jahren. Nur noch jünger ist der Flughafen. Aber der funktioniert auch nicht. Und so ist auch unser Korrespondent Thomas Denzel mit dem Schiff gereist, um herauszufinden, wie es sich denn wohl lebt am Ende der Welt.
5 Tage, endlose Weite. Die Reise nach St. Helena lehrt, was wahre Abgeschiedenheit bedeutet. Nur dieses eine Schiff, ein königlich-britisches Postschiff, verbindet die Insel mit der Außenwelt und es fährt nur alle 3 Wochen. Schon 1 Grad neben dem Kurs zu sein, ist ein Problem, sagt die diensthabende Offizierin, denn von Kapstadt bis zur Insel ist es weit. Früher sind Schiffe sogar an der Insel vorbeigefahren. Früh am Morgen taucht St. Helena am Horizont auf. Zuerst ist es nur ein schmaler Streifen im Dunst, das Eiland, um das sich die Legenden der frühen Seefahrer ranken. Wie ein ungeheures schwarzes Schloss ragt St. Helena aus dem Meer auf. Schroffe Klippen rundum. Wohl auch deshalb haben die Briten Napoleon hierher verbannt. Nur in kleinen Booten können Passagiere an Land gehen und alles, was die Inselbewohner zum Überleben brauchen, auch das geschieht nur alle 3 Wochen. Und doch leben hier immerhin 4.500 Menschen, eingezwängt in eine schmale Schlucht, die Hauptstadt Jamestown. Vieles erinnert daran, dass die Insel eines der entferntesten britischen Territorien ist, nicht nur die Bobbys in den Straßen. St. Helena ist ein Dorf mitten im Atlantik, voller Nachfahren von Seeleuten, Schiffbrüchigen und Sklaven aus aller Welt. Angespült von den Wellen ihres Schicksals. Ursprünglich war die ganze Insel ein kahler Vulkanfelsen. Auch alle Pflanzen und Tiere kamen von weit her, mit den Wellen oder dem Wind. Manche, wie diese urzeitlichen Baumfarne, haben nur hier in der Abgeschiedenheit überlebt. Heute machen ihnen eingeschleppte Arten den Lebensraum streitig. Und Ranger müssen gegen die Ausbreitung der Fremdlinge ankämpfen. Wo immer die Europäer hingingen, brachten sie ihren Mist mit, erklärt dieser Ranger. Diese Baumfahne aber sind etwas Besonderes. 500 Jahre nach der Entdeckung der Insel existieren sie immer noch. Wir müssen dafür sorgen, dass sie überleben. Doch mit der Abgeschiedenheit könnte es bald ganz vorbei sein. Es gibt einen nagelneuen Flughafen auf der Insel. Über 300 Millionen Pfund hat er gekostet. Doch kaum einer wagt hier zu landen. Linienflugverkehr mit dem Festland gibt es bisher nicht. Der Grund, sogenannte Scherwinde fegen über den Flughafen. Angeblich stellte sich das erst nach dem Bau heraus. Gefährliche Winde beim Anflug auf eine Landebahn, an deren Ende es 300 Meter in die Tiefe geht. Doch wenn der Flughafen je in den Vollbetrieb geht, dann wird die Welt da draußen erheblich näher rücken und das Postschiff zum allerletzten Mal auf Reise gehen.
Und wir kümmern uns jetzt noch kurz vor Schluss ganz aktuell um den Sport. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft traf Deutschland heute Abend in Köln im Viertelfinale auf Kanada. Schwerer kann eine Partie kaum sein. Kanada, das Mutterland des Eishockeys, war bereits 26 Mal Weltmeister, zuletzt in den vergangenen beiden Jahren. Zum Vergleich die Zahl der internationalen Titel des deutschen Teams 0. Das sagt einiges darüber, wer heute Favorit war. Außenseiter Deutschland gegen Titelverteidiger Kanada und darüber berichtet Tom Scheunemann.
21 Jahre kein WM-Sieg gegen Kanada. Die Rollen waren klar verteilt. Aber manchmal hat der Eishockeygott eine andere Idee. Darauf hofften die fast 17.000 in Köln. Und auch auf die Fangart von Philipp Grubauer. Heute wieder eines der wichtigsten Mannschaftsteile. Kanada sofort gefährlich. Ryan O'Reilly, der Pfosten und Grubauer. Einer von 3 deutschen NHL-Spielern auf dem Eis gegen 21 kanadische. Bundestrainer Marco Sturm sah dann das erste Powerplay und das erste Tor. Fast 18 Minuten hat's gedauert. Mark Scheffley 0:1 nach dem ersten Drittel. Und Grubauer hatte auch für die Mitspieler immer ein Auge. Die Kanadier überlegen, ohne zu glänzen. Mit Caro Einfach. Puck vors Tor, den Rebound nutzt Jeff Skinner. 0:2. Aber Deutschland kam im letzten Drittel nochmal. Superpass von Erhoff auf Yannick Seidenberg. Und der Münchner bleibt ganz cool. Schiebt vorbei an Calvin Picard. 1:2. Es ist wieder ein Krimi, der aber kein Happy End fürs DEB-Team fand. Der 26-fache Weltmeister steht im Halbfinale gegen Russland. Für Deutschland ist die Heim-WM vorbei.
Und vom eisigen Aus des deutschen Teams bei der WM kommen wir nun zum donnernden Dankmar. Und was der mit dem Wetter zu tun hat, erklärt uns Carsten Schwanke.
Ja, dieser seltsame donnernde Dankmar, so genau nennt sich das Tiefdruckgebiet, das uns den Donner heute brachte und auch morgen erneut bringt. Das liegt morgen vor der niederländischen und belgischen Nordseeküste und diese Fronten sind dafür verantwortlich, dass unser Wetter sehr wechselhaft gestaltet wird. Heute im Verlauf des Nachmittags bildeten sich die ersten kräftigen Gewitter. Wir sehen hier die Blitzbilder. Vor allem zogen sie Richtung Lübecker Bucht, aber auch in Baden-Württemberg gab es heute Abend noch einmal Gewitter und hier über Frankreich formieren sich die nächsten. Heute Nacht beruhigt sich diese Gewittersituation aber erst einmal. Es gibt nur vereinzelt welche. Erst in der zweiten Nachthälfte kommen aus Frankreich die nächsten Gewitter heran. Ganz im Osten spürt man davon gar nichts. Da bleibt die Nacht ruhig. Die Temperaturen nachts liegen bei 11 bis 16 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit einer Zweiteilung. Im Osten viel Sonnenschein. Im Südwesten neue Wolken mit Regen. Und dann bildet sich eine neue Gewitterlinie heraus über Sachsen-Anhalt. Später am Nachmittag erneut mit kräftigen, teils unwetterartigen Gewittern von Niedersachsen Richtung Sachsen-Anhalt, Nordhessen, Thüringen bis hinein nach Oberfranken. Hier also besonders aufpassen. Ebenfalls am Alpenrand. Hier ziehen mit Sturmböen die Gewitter von West nach Ost. Die Temperaturen unterscheiden sich gewaltig. Sie liegen morgen Nachmittag zwischen 11 Grad im Saarland und 31 Grad in der Niederlausitz. Am Wochenende wird das Wetter deutlich ruhiger. Die Hitze ist weg. Der Samstag bringt noch viele Wolken, ab und zu etwas Regen. Temperaturen nur 14 bis 19 Grad. Der Sonntag überall freundlicher. Die Sonne kommt wieder häufiger hervor. Und die Temperaturen erreichen manchmal sogar schon wieder über 20 Grad.
Danke, Carsten Schwanke. Und so viel Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit Comedy. Erst die Ladies Night mit Gastgeberin Gerburg Jahnke, dann Ola Schubert und dann kommt Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin. Und wir sind wie immer natürlich morgen wieder für Sie da. Bis dahin.